Mit Fußgängern passieren leider immer noch viel zu oft Unfälle, insbesondere wenn Fußgänger Straßen abseits von Kreuzungen überqueren und vor allem da, wo Autos Tempo 50 fahren dürfen. Ist ja dann meistens auch 60, wissen wir ja. Die Björn-Steiger-Stiftung hat auf einem Testgelände Crashtests mit Fußgänger-Dummies durchgeführt, um zu zeigen, welche schweren Folgen diese Unfälle im echten Leben hätten. Und darüber sprechen wir jetzt im Wissensmagazin Impuls mit Siegfried Brockmann, dem Leiter der Unfallforschung bei der Björn-Steiger-Stiftung. Hallo, Herr Brockmann.
Hallo, Herr Trendler.
Was haben Sie bei den Versuchen genau gemacht?
Also man muss es andersrum sehen. Wir haben zunächst mal sämtliche Akten ausgewertet, die zum Fußgängerunfall verfügbar waren. Das sind vor allen Dingen Polizeiakten. Und da muss man ja erstmal gucken, was ist eigentlich das Hauptproblem? Sie haben es gerade schon in der Anmoderation gesagt, der Fußgänger versucht die Fahrbahn zu überqueren, von der linken auf die rechte oder umgekehrt. Und dabei wird er von einem Auto erfasst. Das ist jetzt noch gar nicht so selbstverständlich, weil es gibt ja auch den Abbiegeunfall. Und der ist beim Radfahrer dominant, beim Fußgänger ist dieser jetzt dominant. Und jetzt ging es mal darum, zu zeigen, was bedeutet eigentlich diese Geschwindigkeit. Ja, weil die meisten Leute sagen ja 30, 40, 50, wo soll da der große Unterschied sein? Und ich glaube, jeder, der hier jetzt das mitverfolgt hat, das ist ja keine Schaufensterpuppe, das ist ja ein 70 Kilogramm schwerer Mann in dem Fall, den wir da darstellen. Wenn der mit 40 km/h getroffen wird, dann ist das eben so, dass er nicht nur schwerste Kopfverletzungen erleidet durch den Aufprall in der Scheibe und dann auch auf der Fahrbahn, sondern auch weitere schwerste Knochenbrüche, wo man sagen kann, also das hätte er nicht überlebt. Und 40 km/h, das ist ja für viele so ein Kavaliersdelikt, wenn man eine 30er-Zone hat, damit 40 durchzufahren. Die machen sich gar nicht bewusst, glaube ich, was das bedeutet.
Kann man die Autos irgendwie sicherer machen, auch dass, wenn sie mal mit einem Fußgänger zusammenstoßen oder einen überfahren, dass der dann nicht so schwer verletzt wird?
Ja, da haben wir natürlich zwei Hebel. Das eine hat die EU-Kommission bereits genutzt für einen besseren Fußgängerschutz an Autos. Die brauchen sozusagen Raum unter der Haube. Das lösen die im Wesentlichen mit einer aufstellenden Haube, also neuere Fahrzeuge natürlich nur. Wenn man mit dem Kopf auf die Haube prallt, dann kann das funktionieren. Aber die Scheibe kann man natürlich nicht ändern und auch den Scheibenrahmen nicht, der nochmal härter ist. Das zweite Thema ist natürlich der Notbremsassistent, der ständig weiterentwickelt wurde. Der ging erst nur auf Autos. Dann hat der Radfahrer erkannt, und die neueren können auch Fußgänger erkennen und dann selbsttätig abbremsen. Das hat einen kleinen Vorteil, weil natürlich die Reaktionszeit, die beim Menschen das große Problem ist, bei der Maschine kürzer ist. Aber die können natürlich auch nicht die Physik außer Kraft setzen.
Aber Außenairbags gibt es noch keine.
Außenairbag wäre eine Idee und zwar insbesondere für den Scheibenrahmen. Da ist das immer mal diskutiert worden, aber es ist nie irgendeine Regulatorik draus geworden.
Wenn es um Fußgängerunfälle geht, wer ist denn da besonders gefährdet?
Ja, es sind nicht alle gleich gefährdet. Also die ganzen Mittelalterlichen, sage ich jetzt mal, kommen vergleichsweise gut dabei weg. Das ist aber auch bei anderen Verkehrsteilnahmearten so, dass wir das Problem vorne und hinten haben. Beim Auto fängt es natürlich erst bei 18 an und hinten bei 75. Beim Fußgänger ist es noch viel früher. Und das, was uns am meisten jetzt überrascht hat, waren die ganz Jungen, also unter 6-Jährige, die ja in der Regel gar nicht alleine im Verkehr unterwegs sind. Und da haben wir uns das nochmal genau angeschaut, was passiert da eigentlich. Und da sind tatsächlich in der Regel Erwachsene dabei gewesen. Die haben eine Sekunde nicht aufgepasst, dann reißt sich das Kind von der Hand los oder war gar nicht in der Hand, flitzt einfach los. Und dann ist die Straße nicht weit und dann kann der Kraftfahrer natürlich auch nicht mehr rechtzeitig reagieren, weil er damit gar nicht gerechnet hat. Da war ja ein Erwachsener dabei. Und da haben wir sehr, sehr viele schwere Unfälle, die genau dieses Szenario abbilden.
Sie haben von vorne und von hinten gesprochen, um das mal zu zitieren. Wie sieht es denn hinten aus?
Ja, hinten ist es also tatsächlich wie beim Auto auch. Also als autofahrende Menschen, die jenseits der 75-Jährigen sind, besonders betroffen. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn ich mir nur die Getöteten ansehe. Das ist jetzt nun aber auch wiederum naheliegend, denn ältere Menschen haben ja eine besondere hohe Sterblichkeit. Also wenn die jetzt getroffen werden, beispielsweise bei einem solchen Unfall, dann ist deren Überlebenswahrscheinlichkeit noch sehr viel geringer. Aber auch bei den Schwerverletzten haben wir hinten einen Schwerpunkt und das liegt aus meiner Sicht an zwei Dingen. Das eine ist, dass alte Leute, sehr alte Leute eben schlecht zu Fuß sind. Das heißt, die gehen nicht mehr zur nächsten Ampel, die gehen nicht mehr zum nächsten Fußgängerüberweg, sondern sie müssen dort die Straße überqueren, wo sie sich halt gerade befinden. Und dann kommen natürlich noch kognitive Defizite dazu, sehen, hören ist schlechter. Und dann treten die unvermittelt auf die Fahrbahn und unaufmerksame Autofahrer kommen da zufällig gerade vorbei. Vielleicht gucken die sogar auf ihr Handy, auch das kommt ja vor. Und dann passiert es eben.
Sie hören ja auch schlechter, haben Sie gerade gesagt. Spielen da eigentlich die leiseren E-Autos auch eine Rolle?
Ja, tatsächlich spielen leise E-Autos eine gewisse Rolle. Aber es ist ja so, dass die bei geringen Geschwindigkeiten müssen die ja ein Geräusch abgeben. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es tatsächlich so, dass das Reifenabrollgeräusch ohnehin größer ist als das Motorgeräusch. Bei modernen Motoren hört man die ja auch praktisch nicht mehr. Und nun muss man aber auch sagen, mehr man sich in der Innenstadt bewegt, hat man ohnehin Geräuschpegel, wo man Motoren nicht mehr hört.
Jetzt haben Sie Versuche gemacht. Wie sind denn die Erkenntnisse daraus? Also was würde denn helfen, die Zahl der Verletzten runterzukriegen?
Ja, also ich konzentriere mich mal auf das, was sicherlich das Wesentlichste ist, nämlich die Verringerung der Stadtgeschwindigkeit. Und da ist es ja so, ich habe es ja schon gesagt, die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, steigt im Quadrat mit der Geschwindigkeit. Schon das ist das Problematische, aber auch, dass natürlich sich der Anhalteweg erheblich verlängert. Und das Beispiel, was ich dazu habe, ist, wenn man jetzt 30 km/h fährt und kommt vielleicht noch direkt vor dem Kind zum Stehen, was auf die Fahrbahn läuft, dann ist es bei 50 km/h so, dass ich noch gar nicht angefangen habe zu bremsen. Das machen sich die Leute gar nicht klar, weil eben der Reaktionsweg so lang ist. Und das heißt, im einen Fall hatte ich den Unfall gar nicht, im anderen Fall ist das Kind tot. Also und insofern würde ich mal sagen, 30 km/h Regelgeschwindigkeit, das bedeutet nicht, dass es die überall braucht, sondern dass wir die Regel und Ausnahme umdrehen, denn im Moment haben es Kommunen unglaublich schwer, obwohl wir da schon ein bisschen nachjustiert haben, 30 tatsächlich anzuordnen, weil auf dem Klageweg dann wieder sehr viel verhindert wird. Man muss eine Gefahrenlage nachweisen und. Ich will einfach nur, dass wir das umdrehen. Und wenn dann eine Kommune sagt, hier habe ich aber eine Hauptverkehrsstraße, da machen wir 50, muss sie das eben begründen und nicht andersherum.
Sind ja auch gerade noch Unfallzahlen in Sachen Radfahrerunfälle rausgekommen vom Statistischen Bundesamt. Denen zufolge kommen bei solchen Unfällen vor allem ältere Menschen ums Leben. Warum ist denn das so? Können Sie das erklären?
Ja, das hängt mit der unglaublichen Beliebtheit der Pedelecs, also volkstümliche Elektrofahrräder, zusammen, die auch immer noch von Älteren als Hauptnutzer genommen werden. Also die überwiegende Zahl der Pedelec-Nutzer ist über 65 und jetzt kommt noch erschwerend was dazu. Ganz viele, auch jenseits der 75, sind dabei, die hätten ja vorher gar kein Fahrrad mehr gefahren, weil sie irgendwelche körperlichen Gebrechen haben. Die können jetzt wunderbar wieder Gas geben und dann auch noch mit 25 Stundenkilometern, wenn man denn das ausreizt. Und das ist auf dem Fahrrad eine sehr hohe Geschwindigkeit und dann sehen wir leider auch noch sehr häufig Senioren, die dann auch keinen Helm aufhaben. Und so kommen wir jetzt in diese unglückliche Situation und müssen halt schauen, wie wir natürlich nicht verhindern wollen, dass Senioren wieder mehr Mobilität gewinnen durch diese Pedelecs, aber dann müssen wir halt dafür sorgen, dass sie auch wieder Trainings machen mit diesen Fahrzeugen, denn die verhalten sich nicht identisch wie ein Fahrrad. Sie sind viel schwerer, sie haben einen schnelleren Antritt und eine höhere Geschwindigkeit.
Sagt Siegfried Bockmann. Er leitet die Unfallforschung bei der Björn-Steiger-Stiftung. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie man die Unfallrisiken für Fußgänger und auch für Radfahrer verringern kann. Vielen Dank, Herr Bockmann.
Sehr gerne.